Willipedia Podcast mit allem, was Sie über Wirtschaft, Steuern und Recht wissen müssen.
Seien Sie gegrüßt, Herr Delier. Das ist ja ein Hintergrund, den Sie haben, der stark nach Liechtenstein oder Schweiz aussieht. Wo darf ich Sie begrüßen?
Ja, Sie dürfen mich heute begrüßen im Homeoffice. Wir haben einen Tag Homeoffice in der Woche und das ist heute. Ich habe gedacht, für diesen Talk bleibe ich zu Hause.
Oh, vielen Dank, das hört sich gut an. Ja, ich begrüße Sie aus unserem Studio von der schönsten Insel der Welt und ich freue mich ganz besonders, Sie als Vertreter des Premium-Sponsors bei unserem Wirtschaftsforum Neudenken zu begrüßen. Denn ich denke mal, Sie haben uns und den Zuschauern und denjenigen, die wir da sehen, mit den gesamten Referenten, ganz wichtige Dinge zu vermitteln, die Sie natürlich bewegen und natürlich Ihr Unternehmen, was Sie vertreten. Und ich glaube, dass Sie das, was das Programm des Wirtschaftsforums sagt, neu denken in diesen volatilen Zeiten, dass Sie das rüberbringen können. Und ich freue mich riesig, Herr Delier, Sie als Spezialisten für diesen Bereich begrüßen zu dürfen.
Vielen Dank.
Erzählen Sie bitte einmal die Geschichte über das, was Sie bei der LGT machen. Und wo wir Sie einordnen können mit dem, was Sie versuchen zu erklären bzw. erklären und wie Ihr Marktzugang und Ihre Marktbeobachtungen sind.
Ja, ich bin jetzt seit 20 Jahren bei der LGT Capital Partners, bin dort Partner. Wenn man aber auf der Stufe Managing Partner, Partner, Principal schaut, dann gehöre ich zu den Jüngeren. Uns gibt es seit ca. 27 Jahren die LGT Capital Partners. Die durchschnittliche Zugehörigkeit auf diesen Stufen ist mehr als 20 Jahre. Also wir predigen nicht nur Langfristigkeit, wir leben diese auch. Wir sind ein Teil der fürstlichen Familie gehört, von und zu Liechtenstein. Unsere Schwestergesellschaft ist die LGT Private Banking. Und wir als LGT Capital Partners, wir produzieren Anlagelösungen, wir vermarkten diese Anlagelösungen und bedienen dann auch die Kunden dementsprechend mit diesen Anlagelösungen. Und der Startzeitpunkt von all dem, was wir tun, war im Jahre 1998. Und damals starten wir mit der sogenannten Anlagelösung der fürstlichen Strategie. Und das ist die Mutter von all dem, was wir tun heutzutage. Heute verwalten wir über 120 Milliarden an Vermögenswerten weltweit, mehrheitlich für sogenannte institutionelle Kunden, Pensionskassen, Versicherungen, staatsnahe Organisationen, Family Offices. Aber wir dürfen auch die Kunden unserer Schwester oder Schwestergesellschaft der LGT Private Banking betreuen mit unseren Anlagelösungen. Wir haben 16 Standorte weltweit. Der Hauptsitz ist in der Schweiz, in der Nähe von Zürich. Und wir beschäftigen ca. 1000 Mitarbeiter an diesen 16 Standorten mit über 70 Nationalitäten. Also sehr breit aufgestellt, auch was die Nationalitäten anbetrifft. Das ist eine kurze Zusammenfassung von uns.
Sehr beeindruckend. 120 Milliarden Anlagevolumen. Im Endeffekt weltweit tätig und der Ursprung im europäische Wurzeln in Liechtenstein.
Kann man so sagen, ja. Wir haben unsere Wurzeln in Europa und in Liechtenstein, genau.
Also auch die kulturellen Dinge, die ja ganz für meine Begriffe sehr wichtig sind, denn die Strategie, die die Familie, die Eigentümerfamilie hat, die tragen Sie ja weiter in die Welt.
Das ist so. Wir sind ein familiengeführtes Unternehmen. Wir haben einen Wertekompass und den tragen wir weiter in die Welt, genau. Zudem gehört unter anderem diese Langfristigkeit, die ich gesagt habe, dass der Kunde im Mittelpunkt von allem steht, was wir tun. Und natürlich auch, welche Kultur wir als Unternehmen haben. Wir sagen immer, wir haben eine No-Asshole-Policy. Das ist uns sehr wichtig. Wir sind ganz normale Menschen, die den Kunden in den Mittelpunkt stellen wollen und stellen.
Also Wertekompass eines Familienunternehmens. Und das sind auch die Leute, die bei unserem Wirtschaftsforum Neudenken sind. Erzählen Sie uns aber bitte einmal 120 Milliarden, Wertekompass, europäische Wurzeln. Was sind eure Anlageentscheidungen? Wie gehen Sie vor? Wie recherchieren Sie? Wie entscheiden Sie?
Ja, da ist wichtig, sich einmal zu sagen, wo wollen wir tätig sein als Unternehmen. Und deshalb eben die fürstliche Strategie von all dem, was wir tun. Das ist eine Strategie, die ja im Jahr 1998 gegründet wurde, ein sogenannter Mischfonds, der sich aus verschiedenen Anlageklassen zusammensetzt, circa 40% in sogenannten traditionellen Anlagen, börsennotierten Aktien und festverzinslichen Papieren und dann aber 60% in sogenannten alternativen Anlagen, Private Equity beispielsweise, Private Credit, Immobilien, Hedgefonds, versicherungsbasierte Anlagen. Und wieso sind wir damals so gestartet? Das war ein klares Ziel der fürstlichen Familie, also Unternehmerfamilie, die es seit über 900 Jahren gibt, die gute und schlechte Zeiten durchlaufen haben und denen Diversifikation immer sehr wichtig war. Und sie haben uns das mit auf den Weg gegeben. Wir wollen das Geld, das wir euch anvertrauen, als LGT Capital Partners, breit angelegt haben, weltweit, über verschiedene Anlageklassen hinweg. Natürlich hat man geschaut, was die Konkurrenz macht, aber die meisten Portfolios waren typisch 60% Aktien, 40% festverzinsliche Papiere. Und wir wurden dann fündig bei den sogenannten Stiftungsfonds amerikanischer Universitäten. Sie haben sicher schon gehört von Harvard, Yale, Princeton. Die gehören zu den renommiertesten Anlegern weltweit und mit den Renditen, die sie auf ihren Portfolios erzielen, finanzieren sie einen Teil ihres Universitätsbetriebs. Das war der Startzeitpunkt. Und natürlich gleichermaßen haben wir uns zum Ziel gesetzt, in diesen gewissen Anlageklassen auch zu weltweiten Experten zu werden. Sprich Private Equity, private Kredite, Immobilien, Hedgefonds. Da wurden wir über diese mehr als zwei Jahrzehnte auch Experten und zu renommierten Anbietern für verschiedene Kunden dieser Welt, in dieser Welt. Wie wir das machen, das ist ein guter Punkt. Darum haben wir die Standorte vor Ort. Man braucht das lokale Netzwerk, man muss die lokale Sprache sprechen, um eben an diese Anlageopportunitäten zu gelangen. Ich habe Ihnen gesagt, wir haben 16 Standorte weltweit. Wir haben 5 Investmentzentren. Das ist die Schweiz, das ist London, New York, San Francisco und Hongkong. Also dort haben wir wirklich Leute vor Ort, die eben versuchen, an diese attraktiven Anlageopportunitäten zu gelangen und diese dann auch abschließen zu können.
Sie streuen im Endeffekt weltweit, um das Risiko zu vermindern, denn ich sage mal, auch Sie werden nicht von Marktturbulenzen verschont bleiben. Und dann möchte ich direkt die Frage stellen, wie ist Ihre Rendite? Sie hatten das eben von Harvard und Yale und so weiter gesagt. So, sagen Sie uns bitte etwas über Ihre Renditeerwartungen, das, was wirklich geschehen ist. Und vielleicht kommen Sie auch bitte ein bisschen drauf zu sprechen, was war bei 2008? Da hatten wir ja nur eine Krise. Wie habt ihr das, ich sag mal, eingepreist? Wie ist die Rendite nach unten gegangen? Habt ihr marktgemäß reagiert oder habt ihr überperformt? Also ich sag mal, den richtigen oder den wahren Kapitän, den guten Kapitän, den erkennt man in schwerer See. Also viele Schönwettersegler kennen wir ja. Erklären Sie mir ein bisschen, wie Sie in schwierigen Zeiten reagieren bzw. reagiert haben.
Wenn ich das an dieser fürstlichen Strategie, diesem Mischfonds festmachen kann, um diese Frage zu beantworten. Also ein Ziel ist ganz klar, und das ist auch wieder ein Mandat unserer Eigentümerfamilie, so gut als möglich zu partizipieren an aufwärts tendierenden Aktienmärkten, aber viel weniger zu verlieren, wenn die Aktienmärkte einmal tauchen. Das ist asymmetrische Rendite-Risikoprofil. Wenn man sich die vergangenen Renditen anschaut über die letzten 27 Jahre und Sie machen einen wichtigen Punkt, oder? Es gibt nicht viele Anlagelösungen, die 27 Jahre im Markt sind und auch verschiedene Turbulenzen erfolgreich navigiert haben. Dann kann man sagen, dass wir im Schnitt ca. 60% an der Aufwärtstendenz partizipieren. Also wenn der Aktienmarkt 10% steigt, machen wir ca. 6% mit. Wenn er 10% fällt, verlieren wir allerdings nur 3%. Und das ist genau das, was wir erzielen wollen. Wenn man sich die Finanzkrise anschaut, dann muss man sich in Erinnerung rufen, dass diese fürstliche Strategie natürlich ein hohes Aktienrisiko hat, nicht nur an börsennotierten Aktien, sondern auch an sogenannten Private Equity und auch in diesen Hedgefonds beispielsweise hat das Aktienrisiko, dann kann man sich dieser Abwärtstendenz nicht entziehen. Also da hat der Aktienmarkt in der Finanzkrise ca. 45% verloren und wir haben etwa die Hälfte dieser Abwärtsbewegung mitgemacht. Wichtig ist dann aber, wie Sie richtig gesagt haben, das Boot nicht zu verlassen, seine Strategie nicht über Bord zu werfen, sondern ruhig zu bleiben, zu überlegen und die richtigen Entscheidungen zu treffen. Wenn wir dort gehört hätten, auf alle die guten Ratschläge, hätten wir alles verkaufen sollen und in flüssige Mittel investieren sollen und Staatsanleihen, dann hätte man aber genau diese Aufwärtstendenz, die dann im März 2009 begonnen hat, wieder sich zu erholen oder wieder die Erholung eintrat, hätte man diese verpasst. Also wir sind der Strategie treu geblieben. Ich kann Ihnen sagen, genau in dieser Zeit hat unsere Eigentümerfamilie noch zusätzliches Geld investiert, um den Investoren zu zeigen, jetzt erst recht, wir glauben an diese Strategie. Wie wir immer sagen, wir sind Marathonläufer, keine Sprinter. Und wenn man eine langfristige Strategie hat, die sich bewiesen hat, dann soll man dieser treu bleiben. Was auch geholfen hat, jetzt komme ich zurück auf unser stabiles Team. Wir haben ein stabiles Team, das sich sehr gut kennt, das eben verschiedene Marktphasen durchschritten hat. Und das hilft natürlich auch in solchen Situationen, dass nicht die Emotionen überhand nehmen und man, ich sage mal, überhastete Entscheidungen trifft.
Das hört sich sehr gut an. Also nicht wirklich ganz stark immer der Rendite hinterherrennen, sondern den Sicherheitsaspekt, den Langfristaspekt mit berücksichtigen. Das gefällt mir. Jetzt haben Sie einen großen Player gekauft. So konnte man der Presse entnehmen. Warum haben Sie das gemacht? Was war der Hintergrund?
Wir sind ein sehr großer Anbieter im Bereich Private Equity. Wir verwalten dort über 80 Milliarden US-Dollar für unsere Kundschaft. Wie vorher gesagt, wir sind auch, haben einen Sitz oder zwei Sitze in den USA, New York und San Francisco. Und sind auch im Private Equity, nicht nur im sogenannten Buyout-Bereich tätig, also wo wir in Unternehmen, private Unternehmen investieren, die schon ein funktionierendes Geschäftsmodell haben und Gewinn abwerfen, sondern auch in diesem Venture Growth Segment. Wir haben dort ein Team und wir haben mit diesem Sapphire Team haben uns immer wieder getroffen über die letzten Jahre bzw. Jahrzehnte, haben uns gegenseitig kennengelernt, man kennt sich in der Branche. Und irgendwann hat man dann begonnen, miteinander zu reden und gesagt, wir würden ja gut zueinander passen. Und da ist nicht nur der Gedanke da, dass man unsere Präsenz in den USA verstärken kann und natürlich noch besseren Zugang bekommt zu diesen, ich sage mal, sehr erfolgsversprechenden Private Equity Managern, wo teilweise die Tür geschlossen ist, weil sie keine neuen Investoren mehr brauchen wie uns. Das ist der eine Grund, aber der andere Grund, jetzt kommt wieder die Kultur, der Wertekompass, das hat auch gepasst. Und ich habe jetzt keine Studien von mir, aber ich denke, viele Akquisitionen sind auch gescheitert, dass in dem Sinne, dass die Kultur nicht gepasst hat. Also es muss beides stimmen. Man muss irgendwo sagen, vom Geschäftsmodell passt es dazu und man ist zuversichtlich, dass man eine stärkere Position erzielen kann, aber andererseits muss es auch miteinander funktionieren. Das hat beides gepasst und deshalb sind wir sehr glücklich, dass wir heute dieses Team an Bord haben. Insgesamt 6 Experten, alle aus den USA und das hilft uns, die Präsenz zu verstärken.
Die Frage Kultur, das ist für mich etwas schwammig. So, Sie sagen auf der einen Seite, wir haben europäische Wurzeln, wir haben Familienwerte, der Wertekompass ganz wichtig für die Menschen, die auch wir betreuen, die Sie betreuen. Jetzt kaufen Sie im Endeffekt einen großen Anbieter. So, der ist in Amerika, grundsätzlich wahrscheinlich andere Kulturansätze. Wie matchen Sie das? Sind das die Gespräche, man kennt sich lange, man versteht sich? Oder welche Prozesse gehen da vor? Sitzt man beim Abendessen zusammen, lange Geschäftsgespräche und sagt nachher, Mensch, mit dem Typ könntest du zusammenarbeiten? Oder wie funktioniert das bei Ihnen?
Ja, Sie haben eigentlich die Antwort perfekt schon gegeben. Das ist genauso, wie Sie sagen. Das ist ein längerer Prozess, das ist genauso. Und dann dieser Wertekompass noch einmal, der Kunde im Mittelpunkt. Wir wollen das Vermögen der Kunden verwalten, behalten, vermehren. Dann die Firma auch, dass man für sich, für die Firma denkt, im Sinne des Kunden und nicht für sich selber, nicht sich selber in den Vordergrund stellt. Und ja, wie Sie sagen, das ist ein längerer Prozess. All das, was Sie erwähnt haben, beinhaltet das. Und dann sagt man irgendwann, das passt zusammen. Und das hilft uns auch, gemeinsam die Ziele noch besser zu erreichen als vorher. Und Sie sagen jetzt, ja, eine andere Wertekultur in den USA muss nicht unbedingt so sein. Also wenn ich war gerade letzte Woche in New York bei meinen Kollegen bei der LGT Capital Partners, da denken wir alle gleich in die gleiche Richtung und wollen das Gleiche erzielen. Also das würde ich jetzt eher positiv erwähnen, dass man auf das gleiche Ziel hinarbeitet.
Dann erzählen Sie uns bitte, welche geschäftlichen Zielsetzungen haben Sie denn? Weiter wachsen, mehr Stabilität? Wie beurteilen Sie die augenblickliche Gemengelage auf der Welt? Die ist ja nun, vorsichtig gesagt, äußerst volatil. So, wie beurteilen Sie das? Wie bringen Sie die Entscheidungen zusammen, welche Zielsetzungen in welchen Bereichen, wie switchen Sie um, wie analysieren Sie das, wie bewerten Sie das und wie ist die Entscheidungsfindung bei Ihnen im Haus?
Ja, man hat natürlich einen klaren Fahrplan, oder? Wir haben jetzt wieder unsere Vision für bis 2030 formuliert. Das beinhaltet dann verschiedene Zielsetzungen in verschiedenen Bereichen. Wachstum ist eines davon, aber ein gesundes Wachstum. Gesundes Wachstum in dem Sinne nicht Wachstum zu jedem Preis. Dann immer wichtig als oberstes Ziel die Reputation. Die Reputation, das ist der Familie wichtig, das ist uns wichtig. Wenn wir irgendetwas sehen, das vielleicht attraktiv wäre, rein vom Geschäft her, aber wo wir auch Risiken sehen, dass unsere Reputation geschädigt werden könnte, dann nehmen wir Abstand. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Und ja, in solch volatilen Zeiten zählt sich eben diese Stabilität, das haben Sie vorher auch erwähnt, immer wieder aus. Wir pflegen wirklich schon langjährige Partnerschaften mit unseren Kunden. Unsere Kunden attestieren uns, dass sie immer wissen, was sie mit uns erwarten können. Dass sie nicht überrascht werden, sondern wir sind ein wichtiger, langfristiger, vertrauenswürdiger Partner. Und dann, ja, solche volatilen Zeiten ergeben eben auch Opportunitäten. Das ist ganz wichtig. Das haben wir auch nach der Finanzkrise gesehen, wo wir gesagt haben, in gewissen Bereichen hätten wir auch mutiger sein können, um eben die Chancen, die sich aus diesen volatilen Zeiten und aus Phasen ergeben, wo viele Abstand nehmen von Anlagen, sollte man vielleicht gerade antizyklisch wieder investieren. Das zeigt sich jetzt beispielsweise, Sie haben es gesehen, bei den privaten Krediten, die waren in den letzten Wochen, Monaten sehr negativ in der Presse. Da haben viele Abstand genommen, einzelne Anbieter mussten ihre Fonds schließen, weil sie die Rücknahmen der Kundinnen und Kunden nicht mehr bedienen konnten. Das war bei uns nicht der Fall, weil wir einfach sehr breit diversifiziert sind, weil wir darauf schauen, dass die unterliegenden Kredite eben auch diesen Wert haben, den wir ihnen zuschreiben. Und genau in solchen Phasen teilt sich auch die Spreu vom Weizen. Und das ist uns sehr wichtig. Aber es gibt immer in diesen volatilen Phasen genau auch solche Segmente, wo man investieren sollte, weil sie eben zu einem sehr attraktiven Preis gehandelt werden, aber wo viele Anleger aufgrund der Emotionen Abstand nehmen. Und das ist halt der Mensch, oder? Er ist dann, die Angst nimmt überhand und man schaut nicht mehr hindurch und schaut hindurch und sagt, dieser Wert ist noch immer da und dieser Wert wird momentan zu einem Preis gehandelt, der sehr attraktiv ist, also schlagen wir zu. Also Stabilität auf der einen Seite, seinem Investitionsgebaren treu bleiben, auf der anderen Seite aber auch nicht davor zurückschrecken, Chancen zu nutzen in so volatilen Zeiten.
Hört sich alles wunderbar an, das machen Sie ja auch gut, aber wenn ich das höre, Sie brauchen ja ein unheimlich starkes und qualifiziertes Analyseteam, um das alles zu bewerten, um letztendlich die Fakten zu haben, um überhaupt diese Entscheidungen, passt das zu unserem Wertekontext, das müssen Sie ja finden. Das ist ja, ich sag mal, diese fürstliche Strategie. Ich finde das ein ganz tollen Oberbegriff. So, aber wie machen Sie das? Wie gehen Sie daran? Also Sie müssen ja ein unendlich starkes, weltweites Analyse- und Rechercheteam haben.
Das haben wir in den verschiedenen Bereichen. Nehmen wir als Beispiel auch Private Equity, oder? Wo wir eben 80 Milliarden verwalten. Im Bereich Private Equity haben wir über 400 Kollegen, die sich um diese Anlageklasse kümmern. Nicht nur Analysten und Portfolio Manager, sondern eben auch dann, ich sage mal, Reporting, Structuring, Legal etc. Aber das ist ganz richtig. Man muss erstens diese Kompetenz haben, um das bewerten zu können. Andererseits stellen Sie sich vor, Herr Plattes, wir sind jetzt seit 27 Jahren am Markt. Wir haben in diesen 27 Jahren eine Datenbank aufgebaut zu verschiedenen privaten Unternehmen. Wenn wir eine Opportunität sehen am Markt, können wir sehr schnell beurteilen, ist diese attraktiv oder nicht, weil wir haben, ich sage jetzt mal, ein Unternehmen im Gesundheitssektor und wir haben schon verschiedene Transaktionen gemacht im Gesundheitssektor, dann kann man rasch schauen, okay, zu welchen Preisen wurden diese Unternehmen damals gehandelt? Wie vergleichen sich diese Unternehmen mit dem Unternehmen, das jetzt uns angeboten wird? Diese Datenbank von über 30.000 privaten Unternehmen, die ist extrem wertvoll. Und jetzt natürlich mit der künstlichen Intelligenz kann man diese noch viel besser nutzen als vorher. Das ist hilfreich. Und das ist einerseits die ganze Mannschaft, die diese harte, ehrliche Arbeit macht, aber andererseits auch der ganze Datensatz, den wir über diese Jahre gesammelt haben, der sehr wertvoll ist. Und das hilft uns dann eben, hoffentlich die richtigen Entscheidungen zu treffen.
Was ja bisher relativ gut funktioniert hat. Oder nicht relativ, sondern besser als der Markt.
Ja, eben, ich sage immer, wir zeigen, also wir sind stabil und liefern robuste Renditen in sehr, ich sage mal, euphorischen Märkten. Aber unsere Stärke zeigt sich dann immer auch, wenn es mit den Märkten mal weniger gut geht. Das ist dann so, ja.
Sie haben eben ein schönes Wort gesagt, KI. Durch KI wird die Analyse besser, man hat andere Möglichkeiten. Investiert ihr in KI, in Opportunitäten, in Private Equity in diesem Bereich? Wie sehen Sie das? Wie sehen Sie die Zukunft? Viele sprechen von einer Blase. Man hört jetzt, ich sag mal, in den letzten 8 Tagen ist ja viel geschehen. Ich sag mal, OpenAI hat eine neue Firma gegründet, um in die Firmen reinzugehen, in die großen Firmen mit 4,5 Milliarden. Anthropic hat den gleichen Move gemacht mit 1,5 Milliarden. So, das wird ja die McKinseys, die Brain and Partners, die gesamte Beteiligungs- und Beratungswelt immens aufschrecken. Auf der anderen Seite haben diese Firmen sich an diesen Firmen, die jetzt von OpenAI und Anthropic gegründet wurden, beteiligt. Also wir haben ja da einen irren Move in der gesamten Beratungswelt mit der KI. Wie beurteilen Sie das? Ich hoffe, dass die Frage nicht so komplex gestellt ist.
Nein, das es ist ja vielseitig, wie Sie richtig sagen, einmal mehr, die künstliche Intelligenz. Also das Schöne ist, dass wir dort investiert sind, in vielen dieser eben, ich sag mal, Firmen, die in Vorreiter sind oder etabliert sind in diesem Bereich. Und das hilft ja bei Private Equity. Private Equity ist eine Investition in privat gehaltene Firmen. Und wenn man heute schaut, viele private Firmen bleiben viel länger privat als früher. Sie gehen nicht sofort an die Börse oder werden weiterverkauft. Wieso? Weil viel Geld, Investorengeld in diesen privaten Bereich fließt und deshalb Private Equity so interessant ist. Früher gingen die privaten Firmen viel schneller an die Börse. Das ist heute anders. Und deshalb sollte man als Anleger auch in Private Equity investieren, um an diesen zukunftsträchtigen Chancen teilhaben zu können. Wichtig hier ist, dass man auch wieder breit diversifiziert ist. Weil wenn wir Venture und Growth anschauen, unsere Portfolios, ganz wenige Winners wird es geben, die dann die Rendite treiben werden. Und es gibt aber auch sehr viele Verlierer. Und deshalb muss man sehr breit investieren, wenn es zu diesem Thema kommt. Die künstliche Intelligenz als solches ist, ich glaube, es ist eine Erleichterung. Es hilft, gewisse Prozesse effizienter zu gestalten. Aber der menschliche Aspekt ist noch immer sehr wichtig. Also der darf nicht fehlen, weil eben man hat eine gewisse Geschichte, die dann die KI nicht einfach so schnell durchleuchten kann. Man hat eine gewisse Kultur, die nicht verloren werden darf. Aber ganz klar, auch wir im Unternehmen selbst, nicht nur bei den Investitionen, sondern auch wie wir arbeiten, setzen KI ein. Und das hilft in vielen Dingen massiv, das ist so. Und wie Sie richtig sagen, wie sich dann die Arbeitswelt verändern wird, es wird ja auch immer gesagt, welche Jobprofile überflüssig werden, aber dafür werden wieder andere Jobprofile geschaffen. Ich denke, es hat Plus und Minus, also beides, Chancen und Risiken. Und die werden ja, wie Sie gesagt haben, breit diskutiert in der Presse.
Ja, ich glaube, dass die KI zu vergleichen ist mit einem Tsunami. Entweder man wird von dem Tsunami überrollt oder man lernt, auf ihr zu surfen. Denn ich glaube, die Situation ist die, ob man KI mag oder nicht, sie wird kommen und wird die Welt, ich sag mal, in vielen Bereichen verändern. Also deswegen finde ich das gut, dass Sie, also von meiner Seite aus persönlich, dass man da investiert und sich auch weiterhin informiert. Denn das ist ja so ein spannendes Rennen, was da im Augenblick geht. Der eine ist mal heute gut, dann kommt wieder ein anderer, der wieder etwas besser ist. Man befindet sich ja da auch in der Entwicklung im permanenten Beta-Modus. Sie haben im Augenblick 120 Milliarden unter Management, weltweit. So, ja. Dann haben Sie eben von der Strategie 2030 gesprochen. Welche Zahl steht denn da? 200 Milliarden oder was steht da?
Ja, sagen wir mal zwischen 150 und 200 Milliarden. Man sollte Ambitionen haben, das ist ja wichtig. Und darauf arbeiten wir hin. Und sind auch zuversichtlich, dass wir das erzielen können. Aber eben wichtig, beim Wachstum wichtig ist auch, jetzt komme ich auf die Firma zurück, das Wachstum gegenüber den Kunden ist wichtig, dass man noch immer den gleichen Service liefert gegenüber dem Kunden und der Kunde noch immer uns anschaut als zuverlässigen, vertrauenswürdigen Partner. Und andererseits innerhalb der Firma ist es wichtig, diese Kultur zu behalten, weil Wachstum hat auch, wie alles, Wachstum ist sehr positiv, aber es hat auch seine Risiken und denen sollte man sich auch bewusst sein. Und das ist dann auch Teil unserer Agenda, nicht nur die Chancen, sondern auch die Risiken mit einzubeziehen und zu steuern.
Sehr gut gesagt, also das gefällt mir, weil ich sage in meinen Beratungen, sage ich immer Folgendes, es gibt Situationen, da gelingt einem alles. Das ist kein Grund, unruhig zu werden, das geht vorüber. Und ich glaube, das gehört auch dazu, die Familienwerte, der Wertekompass. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass man das nicht nur, ich sag mal, nach außen dokumentiert, sondern dass man das auch lebt. Ich werde jetzt ein bisschen persönlich. Mein Papa hat immer zu mir gesagt, das, was du vorlebst, brauchst du nicht zu erklären. So, und das machen Sie ja mit der fürstlichen Strategie. Also sehr, sehr beeindruckend.
Ja, und also als Papa, ich kann es Ihnen sagen, wenn man Kinder hat, wie wir drei, oder meine Frau und ich, die halten einem immer den Spiegel vor. Das haben Sie schön gesagt, also was man vorlebt. Und wenn es nicht so ist, wie man jeweils predigt oder sagt, dann bekommt man das sofort vorgehalten, ja.
Ja, so, und das gehört zum Wertekompass. Also ich habe ja 5 Kinder mit einer Frau. So, und es, ja, danke, danke. So, und es ist ja immer die große Frage, erzieht man seine Kinder oder verzieht man seine Kinder? Das ist ja das Große. Aber das gehört auch zum Wertekompass. Ja, Herr Delier, jetzt muss ich natürlich noch eine Frage stellen, die sich im Endeffekt alle unsere Zuhörer und Zuschauer stellen. Wie ist dann Ihre durchschnittliche Rendite in den letzten 20 Jahren gewesen?
Ja, wenn man jetzt das bei der fürstlichen Strategie anschaut, in US-Dollar waren das circa 7,5%. Und dann kommen natürlich noch die Gebühren, je nachdem. Bei der fürstlichen Strategie kann man dann verschiedene, je nachdem wie viel man investiert, hat man verschiedene Gebührenklassen. Aber jetzt über alle diese Marktzyklen hinweg, gute und schlechte, waren das ca. 7,5% in US-Dollar.
7,5, okay. Also Währungsrisiko, Währungsverschiebungen ausgeschlossen.
Man hat natürlich dann auch die Euro-Anteilsklassen, oder? Die Euro-Anteilsklassen. Ich als Schweizer bin in der Schweizer Anteilsklasse, dann hat man Euro-Anteilsklassen. Und das, wie Sie richtig sagen, das Portfolio ist dasselbe, aber man macht dann noch eine Währungsabsicherung. Weil wir einfach sagen, es zahlt sich aus, einen hohen Teil in der Referenzwährung zu halten, weil Währungen sind sehr etwas Volatiles und viele sind es schuldig geblieben, aus Währungsmanagement Mehrwert zu erzielen. Und deshalb sichern wir einen großen Teil in die jeweilige Referenzwährung ab. Und wenn wir jetzt vorausschauen für einen Euroanleger, ich sage jetzt mal Vorgebühren über die nächsten 5 Jahre, ist eine Rendite von irgendwo zwischen 6 und 7% realistisch. Und das ist eher auf der Wir sind eher konservativ, wenn wir als Renditeschätzungen machen, aber auch hier gilt halt lieber übererzielen als überversprechen. Oder?
Das ist ein starkes Statement. Herr Delier, ich bedanke mich für das Gespräch. Ein tolles Gespräch heute am Morgen. So, von der schönsten Insel der Welt in die Nähe von Zürich. Recht herzlichen Dank für Ihre Zeit.